Herzlich willkommen auch zu meiner Seite, von meiner Seite. Ich möchte noch beten für diese Predigt. Herr Jesus, dein Wort ist lebendig und wir danken dir dafür. Und ich bitte dich, dass du jetzt die richtigen Worte schenkst und uns offene Herzen. Herr Jesus, sprich du zu uns, du lebst, du bist lebendig. Du sprichst heute. Amen. Wir befinden uns in einer Gottesdienstserie. Letzten Sonntag, ich habe die Predigt nachgehört und war betroffen. Es ist genau unsere Geschichte, die Geschichte von dem jüngeren Sohn, wie er davongelaufen ist, dem Vater. Es ist die Geschichte von all den Menschen, die selber Genuss suchen und mit dem Genuss ihrer Lebenserfüllung. Nächsten Sonntag die Predigt von dem älteren Sohn, von dem Vater, von all den Menschen, die von den Gesetzesmenschen, die ihre Erfüllung in dem genauen Gehorsam gegenüber Gott suchen. Aber auch ihnen geht es letztlich nicht um Liebe zum Vater, sondern darum, ihre eigenen Bedürfnisse stellen sie in den Vordergrund. Und heute geht es um die Begegnung von dem Sohn und dem Vater, wie er wieder zurückkommt zu dem Vater. Und ob wir jüngere Menschen sind, jüngere Söhne oder ältere Söhne oder Töchter, wir haben diese Begegnung mit dem Vater nötig. Und um diese Begegnung geht es heute Morgen. Ich lese den Bibeltext aus Lukas 15, Verse 21 bis 24. Der Vater begegnet dem Sohn. Und jetzt lesen wir die ersten Worte, die der Sohn zum Vater spricht. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Bibeltext legt uns drei Punkte nahe. Zuerst, woher kommt der Sohn? Was ist mit dem Sohn geschehen? Dann, wer begegnet ihm? Was ist mit diesem liebenden Vater? Was tut der Vater? Und welche Auswirkung kommt aus dieser Begegnung mit dem Vater? Es ist die Freude, ja. Das ist der dritte Punkt. Zuerst also, was ist mit dem Sohn geschehen? Wir lesen im Vers 21, dass der Vater zum Sohn kommt und zuerst seine Schuld eingesteht. Und dann lesen wir, dass er sagt, ich bin hinfort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Vielleicht haben wir schon die Erfahrung gemacht, jemand aus unserer Umgebung hat gesagt, mein leiblicher Bruder, der ist tot für mich. Und er wollte damit sagen, ich bin von meinem Bruder derart enttäuscht worden und verletzt, hintergangen, betrogen. Er ist tot für mich. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Nun hier sagt der Sohn von sich, dass er das Recht verloren hat, sich Sohn zu nennen gegenüber dem Vater. Was ist hier geschehen? Der Sohn hat sein Erbe vorbezogen, hat alles, was er vom Vater erhalten hat, Land und Gut, verkauft. Stellt euch mal das Gerede im Dorf vor. Und ist mit dem ganzen Geld weggezogen. Und mit dem, was er getan hat, hat er ausgedrückt, Vater, du bist tot für mich. Ich habe zwar Interessen an meinen Rechten, die ich habe, aber von meinen Pflichten, von meiner Dankbarkeit gegenüber dir will ich nichts wissen. Er hat so gehandelt, als wäre sein Vater tot für ihn. Und wir müssen bedenken, diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, erzählt er uns Menschen. Gott hat uns in eine wunderbare Welt hineingestellt. Er hat auch uns, wir haben viel geerbt, gute Gaben, Leben, Gesundheit, Ehepartner, Arbeit, Kinder, Gemeinde. Vielleicht ist bei meinen oder anderen von euch ein Mangel in diesen Punkten, aber trotzdem müssen wir sagen, wir haben von Gott ein gutes Leben erhalten. Und trotz diesem guten Leben, trotz diesem Erbe, ist es bei uns Menschen nicht die erste Priorität, dem Schöpfer, dem Geber von diesen guten Gaben, ihm zu danken und ihn zu lieben und ihm zu gehorchen. Es ist bei uns Menschen nicht die oberste Priorität. Vielmehr denken wir, nehmen wir diese guten Gaben und denken an uns. Die Bibel lehrt uns, dass wir auch einmal bei Gott zu Hause waren, aber wir wollten ohne Gottes Einmischungen leben. Wir wandten uns ab, wir entfremdeten uns und verloren unser geistiges Zuhause. Aus demselben Grund, wie auch der jüngere Sohn sein Zuhause verloren hat. Seither leben wir in der Verbannung, sagt die Bibel, auf der geistlichen Wanderschaft und wir sind auf der Suche auf dieser Welt nach der Stillung von unseren Sehnsüchten und Wünschen, aber sie können nicht befriedigt werden. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, so gute Momente gibt es tatsächlich im Leben. Eine Stube voll guter Freunde, das ist wunderbar, diese Geborgenheit und Zufriedenheit. Oder auf dem Bänkerjoch zu sein und bei Sonnenschein und auf das Nebelmeer, auf Aarau hinunterzuschauen, wunderbar. Aber es sind kurze Momente. Unsere Sehnsucht nach Freiheit wird nur ein kurzer Moment gestillt. Es ist zerbrechlich wie eine Seifenblase. Und diese Sehnsucht nach Frieden wird noch größer, wenn wir Schwierigkeiten erleben. Wenn wir etwa mit einer Sucht zu kämpfen haben in unserem Leben. Oder wenn wir mit Menschen nicht mehr zurechtkommen, wenn wir keinen Weg zum Frieden finden mit Menschen an unserem Arbeitsplatz, mit Arbeitskollegen oder in der Gemeinde. Am schlimmsten ist es aber in der Familie, mit dem Ehepartner. Oder wenn wir mit der Arbeit die Arbeitsleistung nicht bringen können und überfordert sind, dann wird der Schrei in unserer Seele nach Liebe, nach Annahme, nach Zuhause wird größer. Und ich muss sagen, liebe Leute, überhört dieses Schreien nicht. Es ist ein reelles Schreien. Es ist ein echtes Bedürfnis, genauso wie der Durst von der Kehle, genauso wie der Hunger von unserem Bauch. Und ich stehe heute Morgen hier und bezeuge einen Vater, einen himmlischen Vater, ich habe ihn auch persönlich erlebt, ich bezeuge diesen Vater, der seinen Sohn nicht nur gehen ließ in die Fremde, ihm die Freiheit gewährte, sondern ihn auch wieder zurück zu sich nahm. Der wartete auf seine Wiederkunft. Gott wartet, dass wir zu ihm kommen und unser Hunger, unsere Sehnsucht bei ihm stillen lassen. Was ist das also für ein Vater, dem wir hier begegnen? Es ist der Vater, der jeden Tag Ausschau hält nach seinem Sohn. Im Alten Testament sagt Gott von seinem Volk, zu seinem Volk, ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgestreckt nach dir, dass du zu mir zurückkommst. Und im Neuen Testament, da ermahnt oder fordert Gott alle Menschen an allen Orten auf, umzukehren, Buße zu tun, zu dem Gott zurückzukehren, der alle guten Gaben gibt, von dem unser Leben kommt. Und wir haben es gelesen im Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über denen, die ihn suchen, die ihn fürchten. Und wenn wir diese Geschichte lesen von diesem barmherzigen Vater, dann ist das nicht einfach eine nette Geschichte, eine Illusion, ein Wunschdenken von jemandem, schön wäre es, wenn der Polizist einen umarmt. Nein, es ist das tiefste Wesen von Gott, das hier beschrieben ist in dieser Geschichte. Der Sohn kommt zum Vater und der Vater macht keinen einzigen Vorwurf gegenüber dem Sohn. Der Einzige, der von seiner Vergangenheit spricht, ist der Sohn selber. Der Sohn bekennt seine Schuld. Es kann niemand zu Gott kommen ohne ein tüchtiges Sündenbekenntnis. Und Sündenbekenntnis ist nicht etwas Quälendes. Sündenbekenntnis ist etwas, das befreit. Wenn euch etwas auf dem Herzen drückt und ihr wisst, ihr müsst es in Ordnung bringen und ihr habt den Mut und tut es in Ordnung, da fällt einem ein Stein vom Herz. Und das ist wirklich so. Ein junger Mann hat zu mir gesagt, nachdem er diese Befreiung erlebt hat, nachdem er dem liebenden Vater begegnet ist, der gesagt hat, es war wie bei einem Badewanne jemand den Stöpsel gezogen hat und alles Dreckwasser abgeflossen ist. Eine Nuss muss man knacken und Sünden muss man bekennen, so dass Gott auch unsere Sünden vergeben kann und etwas Gutes daraus machen kann. Also der Sohn bekennt seine Schuld und der Vater macht keinen einzigen Vorwurf. Der Vater hat Augen für seinen geliebten Sohn. Und er will so schnell wie möglich seinen Sohn aus dieser Schweinerei befreien. Und dazu sagt der Vater, 7 Befehle. 7 ist ja die Zahl von der Vollkommenheit. Und der Vater gibt 7 Befehle, um den Sohn wieder vollkommen als seinen rechtmäßigen Sohn und Erben einzusetzen. Bringt her das beste Gewand und zieht es ihm an. Gebt ihm einen Ring und Sandalen. Und bringt das gemesserte Kalb und schlachtet, lasst uns essen und fröhlich sein. Was ist damit gemeint? Das beste Kleid, das erste Kleid. Kleider waren früher eine Wertanlage, ein Familienschatz, so ein Festkleid. Und der Sohn hat das beste Kleid erhalten. Es ist ein Ausdruck von der Liebe vom Vater zu seinem Sohn. Wir erinnern uns vielleicht an eine Geschichte im Alten Testament. Da hat es auch einen Vater gegeben, der hatte viele Söhne und einem einzigen hat er ein besonders schönes besticktes Gewand gegeben. Es war Ausdruck von der besonderen Liebe von dem Vater zu diesem Sohn. Und so auch hier, das Kleid ist ein Ausdruck der besonderen Liebe und Wertschätzung zu dem Sohn. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass niemand zum Vater kommen kann, wenn er nicht ein neues Kleid anhat. Jesus bringt eine andere Geschichte, da beschreibt er eine Situation im Himmel, es wird ein Riesenfest sein und alle haben ein reines weißes Gewand an, ein Festgewand, jemand aber nicht. Und er wird gefragt, wieso hast du kein Festgewand an? Und ihm werden die Hände und Füße gebunden und er wird hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Das Kleid, das der Vater hier gibt, ist die Bedingung. Ohne das neue Kleid kann niemand zum Vater kommen. Es ist ein Ausdruck der besonderen Liebe und Zuwendung gegenüber dem Sohn. Dann kommt der Ring. Vielleicht war es ein Siegelring. Er bedeutet, Sohn, du hast wieder die Stellung als mein rechtmäßiger Sohn. Und wenn wir hier den Sohn sehen mit dem kostbarsten Gewand, dem schönsten Gewand, wahrscheinlich hatte der Vater noch ein schöneres an, nehme ich an. Also das zweitschönste Gewand und der Siegelring an der Hand von dem Sohn. Der Sohn war der zweithöchste neben dem Vater, weil er das beste Gewand hatte, das es gab auf dem Hof. Und weil er den Ring anhatte von dem Zeichen der Sohnschaft. Stellt euch mal diese Beförderung vor. Also ich wurde auch einmal befördert im Schweizer Militär vom Soldaten zum Gefreiten. Und ich habe mich gefreut, ja. Es ist nicht eine große Beförderung. Etwa so wie das Baby von Windelgröße 1 zu 2. Aber was der Sohn hier erlebt, das ist eine gewaltige Beförderung, etwa die wie von einem Stellungspflichtigen zum General Stefau. Oder noch besser, die Beförderung von einem reuigen Deserteur zum stellvertretenden General. Aber noch ist der Jüngling barfuß. Und barfuß zeichnet, ist ein Ausdruck von der Armut, von der Trauer, von Flucht und Schande. Wer barfuß ist, der ist ohne Schutz. Flüchtlinge, also wenn Menschen gefangen, weggeführt wurden, dann wurden ihnen die Kleider ausgezogen und die Schuhe ausgezogen, in Unterhosen mussten sie laufen. Und die nackten Füße zeugen noch von der schweren Vergangenheit von diesem jungen Mann. Und der Vater will auch diese Schande von ihm wegnehmen und er lässt ihm Schuhe geben. Diese Schuhe symbolisieren diesen gewaltigen Neuanfang, der durch Jesus Christus möglich ist. Die Bibel sagt uns, wenn jemand im Glauben an Jesus ist, dann passiert etwas völlig Neues. Achtung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das Alte ist vergangen. Und da gehört auch die ganze Vergangenheit, die Schande, die Schmach, die Verzweiflung gehört auch dazu. Gott will es wegnehmen. Er will es auch von uns wegnehmen, will uns Schuhe geben, will uns die schwere Vergangenheit von unserem alten Leben wegnehmen, uns vergeben, uns wieder völlig als sein Eigen annehmen. Und dann gibt es keinen einzigen Grund, um etwas, das der Festfreude im Weg stehen würde. Das Mastkalb musste her. Das Mastkalb wurde bereitgestellt für einen besonderen Anlass. Für einen besonderen Anlass, wenn das Rauschen wieder aufhört. Für einen besonderen Anlass wurde das Mastkalb bereitgehalten, wenn ein besonderer Gast kam, dass man dann etwas zu feiern hat, dass man nicht Wienerli und Suppenpäckli hervornehmen muss, sondern dass man ein gutes Fest feiern kann. Und dieses Mastkalb, das wurde jetzt hervorgenommen, das wurde geschlachtet und es wurde ein großes Fest gefeiert. Wenn wir jetzt nachdenken über diese Geschichte, dann müssen wir uns überlegen, wer kommt hier für die Kosten auf? Ich meine nicht die Kosten für das Kalb und das Festgewand, das waren einmalige Kosten, aber wenn der Sohn wieder als rechtmäßiger Erbe eingesetzt wird, dann ist er auch wieder Erbe. Und er hat doch sein Erbe hat er doch verprasst, oder? Der Vater kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber, es ist wieder gut, es hat etwas gekostet. Wer kommt hier für die Kosten auf? Ich sage, der Geschichtenerzähler selber kommt für die Kosten auf. Jesus erzählt diese Geschichte vom Weg vom Nordisrael nach Jerusalem. Und er weiß, in Jerusalem wird er gekreuzigt werden. Und in der Mitte von dieser Wanderung erzählt er diese Geschichte von dem verlorenen Sohn. Die Grundlage, dass der Vater den Sohn wieder annehmen kann, ist das Kreuz, dass Jesus gestorben ist. Und wir müssen uns überlegen, Jesus hat genau die Strafe getragen, die eigentlich der Sohn tragen müsste. Eigentlich hätte der Sohn kein Recht gehabt, um zurückzukehren. Er hatte kein Recht, er hat seine Rechte verspielt. Er hätte eigentlich bei diesen Schweinen sterben müssen oder einfach den Rest von seinem Leben verbringen müssen. Jetzt ist es aber so, dass Jesus an diese Stelle gegangen ist, damit der Sohn nach Hause kommen kann. Wir überlegen uns, wo ist Jesus gestorben? Am Kreuz, ja? Außerhalb der Stadt Jerusalems. Er war ein Ausgestoßener. Sein Kleid hat er abgegeben. Ein Soldat hat es an sich gerissen. Jesus hing halbnackt am Kreuz. Er hatte keinen Ring. Keine Ehre, die Stellung als Sohn Gottes, als Gott hat er abgegeben, als er Mensch wurde. Und seine Schönheit, seine Ausstrahlung als Mensch hat er abgegeben, als er geschlagen und gemartert und gepeinigt wurde. Er hatte keine Sandalen an, voller Schande hing er dort am Kreuz, er wurde ausgelacht, verspottet. Und das Schlimmste, Jesus wurde getrennt vom Vater in dieser Stunde. Die Gottesentfremdung, die Schmach und Schande, die der Sohn angerichtet hat, die hat Jesus am Kreuz getragen. Und dasselbe gilt auch uns. Jesus hat am Kreuz die Strafe getragen, die wir eigentlich tragen müssen. Wir Menschen haben kein einziges Recht, zu Gott zu kommen und sagen, hallo, da bin ich wieder. Schön, dass wir wieder bei dir sein dürfen. Wir haben kein Recht, um zurückzukehren zu Gott. Aber Jesus trägt die Strafe. Er stirbt den Tod für uns, dass wir wieder Zugang zum Vater haben. Wie können wir dann sicher sein, oder wie können wir dann zum Vater zurückkommen? Wie können wir das annehmen, was Jesus für uns getan hat? Wenn wir glauben, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dass er mein Leben wieder völlig in Ordnung gebracht hat durch seine Sühne, durch seine Wiedergutmachung. Wenn ich glaube, dass Jesus auferstanden ist und lebt, dann darf auch ich mit Hoffnung und Zuversicht zum Vater zurückkehren. So wurde also dieser Sohn wieder eingesetzt als Sohn, dank dem, dass Jesus für ihn bezahlt hat. Und jetzt kommen wir zu der Auswirkung von dieser Begegnung. Menschen, die durch Jesus Christus Vergebung von der Sünde empfangen haben und die Aufnahme und Heimat beim Vater gefunden haben, das sind dankbare Menschen. Wir lesen im Vers 23, dass der Vater sagt: Lasst uns essen und fröhlich sein. Und gleich im nächsten Vers kommt die Begründung: Denn dieser mein Sohn war tot und ist lebendig, er war verloren und ist gefunden. Wenn wir das anschauen, dann kommen wir eine große Freude, was da geschehen ist. Nun, dass etwas, was tot ist, wieder lebendig wird, also ich erlebe das nicht alle Tage. Also schon etwas Spezielles. Ein Organismus, der tot ist, der ist tot und bleibt tot. Ein Organismus, der tot ist, da passiert aber nicht einfach nichts. Also ihr solltet mal in meinen Grünabfall schauen im Sommer. Da lebt es, es ist sehr lebendig. Es ist ein Prozess der Verwesung und Verrottung im Gange. Und Menschen, die geistlich tot sind, die können äußerlich sehr lebendig sein. Aber was sie antreibt, ist Eifersucht, Anerkennungsdrang, Ruhmsucht. Sie sind unter dem Prozess der Verwesung tot geistlich. Und wenn etwas lebendig wird, bei einem lebendigen Organismus, kann man sagen, der Kreislauf, die Energie, der Stoffwechsel, der ist noch intakt. Und die Bibel sagt, auch wir waren tot in unseren Sünden und sind durch Jesus Christus lebendig geworden. Wenn Sie gläubig hier sind heute Morgen, Sie dürfen lebendig sein. Sie waren tot und sind nun lebendig. Das ist ein großes Wunder. Es ist nicht selbstverständlich, es ist ein Wunder. Und wenn Sie geistig tot hier sind, die Verbindung mit dem Vater tot ist, dann dürfen auch Sie durch die Vergebung wieder lebendig werden. Und so wie ein Ast am Baum angewachsen ist und blüht, weil er vom Baum Saft erhält, so dürfen auch lebendige Menschen ihre Quelle bei Gott haben. Lebendige Menschen haben den Willen, Gutes zu tun. Und Gott gibt nicht nur den Willen, sondern er gibt auch die Tat und das Vollbringen. So können wir in unserer Familie, am Arbeitsplatz, besonders aber in der Gemeinde Zeugen und lebendige Organismen von Gott sein. Weil was hauptsächlich durch unsere Kapillarien fließt, das ist die Liebe. Und die Liebe kommt zum Ausdruck in Begegnung mit anderen Menschen. Und darum ist die Gemeinde so etwas Wichtiges, weil da sprudelt es und da wächst es, da ist Liebe am Fließen. Und dann sagt der Vater auch, dieser war verloren, der Sohn, und ist wieder gefunden worden. Wenn etwas verloren ist, ist es nicht mehr da. Und jeder, der schon mal etwas gefunden hat, ist eine große Freude. Und diese Freude hat auch beim Vater Einzug gehalten. Und es war Grund für eine große Party. Und sie fingen an, fröhlich zu sein, heißt es ganz am Schluss. Ich habe mich gefragt, was ist dann der Grund, dass viele Christen manchmal nicht so fröhlich sind? Und ich glaube, es ist die Tatsache, dass wir so schnell vergessen, was Gott für uns getan hat. Gott hat die Israeliten aus Ägypten befreit, heißt es im Psalm 105, und sie hatten Freude und jubelten. gleich im nächsten Psalm kommt, aber sie vergaßen bald seine Werke, sie vergaßen Gott ihren Heiland. Und auch wir vergessen schnell, was Gott eigentlich für uns getan hat. Wir denken, die Begegnung mit dem Vater hier ist der Startschuss für ein Leben als Christ. Und ab diesem Startschuss müssen wir selber laufen und rennen. Es ist nicht so. Es ist immer wieder nötig, dass wir diese Begegnung mit dem Vater haben. Tagtäglich. Tagtäglich muss es einen Startschuss geben. Und weil wir immer wieder diese Begegnung mit dem Vater nötig haben, weil es immer wieder einen Startschuss gibt, gleicht unser Leben einer einzigen Maschinengewehrsalve. Es muss immer und immer wieder einen Startschuss geben. Wir müssen immer und immer wieder zu diesem Schritt zurückkommen. Bekennen, Vergebung erhalten, Annahme finden und daraus kommt Freude. Bekennen, Annahme, Vergebung erhalten, Annahme finden und daraus kommt Freude. In der Bibel steht eine ernste Ermahnung und zwar an gestandene Christen. Und Jesus sagt ihnen, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Stellt euch mal die erste Liebe von diesem Sohn vor. Die erste Woche, als der Sohn wieder bei seinem Vater gearbeitet hat. Jedes Mal, wenn er auf diese Straße hinausgeschaut hat, sind ihm die Tränen gekommen vor Dankbarkeit, weil sein Vater ihn so bedingungslos angenommen hat. Diese erste Liebe, die muss wach bleiben, auch bei uns. Mit der Zeit sind vielleicht diese Erinnerungen ein bisschen verblasst. Vielleicht hat er angefangen zu arbeiten und vielleicht sind auch die Gedanken gekommen, ich muss ja etwas arbeiten, um wieder gut zu machen, was ich falsch gemacht habe. In diesem Moment verlässt der Sohn die erste Liebe. Die erste Liebe ist nämlich dort, wo ein Sünder zu Gott kommt und Annahme findet, einfach weil Gott ihn lieb hat. Die erste Liebe kühlt auch ab, wenn wir das Gegenüber einfach für selbstverständlich nehmen. Es ist aber gerade nicht selbstverständlich, dass Jesus mich einfach annimmt. Darum, was ist unser erstes Gebet am Morgen? Was ist unser letztes Gebet am Abend? Es ist die Dankbarkeit aus tiefstem Herzen, dass Gott mich annimmt, so wie ich bin, dass er meine Sünden vergibt, dass ich ein Kind von ihm sein darf. Und wer bei dieser ersten Liebe bleibt, der bleibt bei der Dankbarkeit gegenüber dem Vater. Malt euch einmal aus, morgen Montag fängt die Woche wieder an. Der Wecker klingelt, sie setzen sich auf die Bettkante und danken Gott einmal für das, dass er sie erlöst hat, dass sie sein Kind sein dürfen, bedingungslos angenommen. Der Blick auf Jesus. Dann kommt der strenge Alltag im Geschäft, zu Hause, in der Schule. Stress. Dann kommt wieder das Mittagessen, wieder eine ruhige Minute oder vielleicht auch nach dem Mittagessen. Der Blick auf Jesus und danke, Herr, dass ich dein Kind sein darf, dass du mich angenommen hast, dass du mir vergeben hast. Dann ein kleiner Zwischenfall. Ich verliere die Geduld und werde stachelig. Danke, Jesus, dass du auch einen Igel umarmst. Dann kommt vielleicht noch ein anderer auf mich zu und sagt, du doch nicht so blöd. Was hast du wieder gemacht? Kann ich sagen, du hast recht. Jesus, ich bekenne meine Schuld. Du nimmst mich wieder an, mich als Verlorener, als Davongelaufener. Ich darf wieder Annahme, Vergebung finden, Trost und Freude. Dann kommt eine Situation, wo ich weiß, ich sollte jetzt ein Zeugnis geben, ich sollte zu Jesus stehen, ich versage, ich darf wieder zu Jesus kommen und sage, Jesus, du nimmst mich an, ich bin dein Kind. Und so erleben wir auch im Alltag, das erlebt ihr auch hoffentlich morgen, diese Freude mehrmals im Tag. Die erste Freude, die daher kommt, dass Gott einen Sünder wie mich annimmt. Die Band kann hervorkommen und ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke für diese Geschichte. Und Herr, wir können einfach nur staunen, wie groß deine Geduld und Liebe für uns ist. Dass du dein Wesen offenbarst, dein Wesen der Barmherzigkeit, von Geduld und Gnade. Und wir dürfen zu dir kommen, Herr, nicht als solche, die etwas geleistet haben, sondern als Sünder. Und bei dir dürfen wir Vergebung finden. Hab Lob und Dank, Herr Jesus, und schenk, dass wir dich immer wieder preisen dafür, was du für uns getan hast, Herr. Dass wir bei dieser ersten Liebe bleiben, die der Sohn hatte, als du ihm vergeben hast. Herr, es ist alles, das du uns vergeben hast. Mehr brauchen wir nicht, Herr. Hab Lob und Dank, Jesus. Und lass uns jetzt von Herzen dir singen. Amen.